führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: "Bitte, gib mir zu trinken." Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte: "Du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben?" Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt: 'Gib mir zu trinken,' dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer," entgegnete sie, "und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten?" Jesus erwiderte: "Wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt." "Bitte, Herr," sagte die Frau, "gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher," sagte Jesus zu ihr. "Ich habe keinen Mann," entgegnete die Frau. Jesus sagte: "Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt." "Herr," sagte die Frau, "ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samaritaner dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist, wo unsere Vorfahren gebetet haben." Jesus erwiderte: "Glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr Samaritaner wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, und deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." Die Frau sagte: "Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären." Da sagte Jesus zu ihr: "Ich bin es, der mit dir spricht." In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen: "Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein?" Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus etwas zu essen. "Nein," sagte er, "ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst." Wer sie ihm wohl gebracht hat, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus: "Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet? Ihr kennt den Spruch, der eine pflanzt und ein anderer erntet. Das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte. Er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch 2 Tage. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist.
Hallo, schön, dass ich heute hier vorne sein darf. War ein bisschen spontan, aber genau. Ich habe ein bisschen was vorbereitet zum Text. Ich habe hier eine Uhr mitlaufen, dass alles in einem abendstundentauglichen zeitlichen Rahmen bleibt. Genau, aber dann starten wir einfach mal mit dem Text. Und wir beginnen in Jerusalem. Jesus war für das Passafest in Jerusalem. Und das lesen wir in Johannes 2. Also in der Region Judäa. Und von dort aus wollte er wieder zurück nach Galiläa. Das ist eine Region am See Genezareth. Und aus der kam er auch ursprünglich. Dabei gab es nur ein Problem. Der direkte Weg nach Galiläa führte durch Samarien. Und in Samaria, da lebte das Volk der Samariter. Es war ein Mischvolk. Und entstanden sind die damals nach dem Fall des Nordreiches Israel, als es 2 Königreiche gab. Das war 500 vor Christus. Und damals wurde das Nordreich von den Assyrern eingenommen. Die meisten der dortigen Israeliten, die wurden dann gefangen weggeführt. Und der assyrische König hat andere Volksgruppen dort angesiedelt, von überall aus dem assyrischen Reich. Und diese verschiedenen Volksgruppen und die Reste der Israeliten, die noch im Land waren, vermischten sich dann. Daraus entstand das Mischvolk der Samariter. Die verehrten dann auch den Gott Israels, hatten auch die 5 Bücher Mose als ihre Schriften, ohne alle anderen Schriften, die wir heute in unserem Alten Testament haben, die die Juden eben auch hatten. Die Samariter hatten nur die ersten 5 Bücher Mose und hatten eben auch ein ganz anderes Verständnis von Regeln, hatten andere Regeln, Rituale und waren schon deshalb unterschiedlich zu den Juden in ihrer Gottesverehrung. Und der große Bruch, zumindest aus Sicht der Samariter, kam dann zur Zeit Esras. Die Juden, die wieder aus dem Exil zurückgekommen waren, die wollten den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Die Samariter kamen dann und wollten ihnen helfen, weil sie haben gesagt, hey, das ist doch auch unser Gott. Warum machen wir das nicht zusammen? Wir helfen euch dabei und dann können wir da alle unseren Gott anbeten. Die Juden haben das abgelehnt. Sie wollten das nicht mit den Samaritern machen. Für sie, aus ihrer Sicht waren die Samariter ein Volk, das unrein war, das unkonsequent, weil es auch andere Götter verehrt hat, die sie eben mitgebracht hatten aus ihren eigenen Kulturen. Also haben die Samariter sich ihren eigenen Tempel gebaut. Die Juden bauten den Tempel in Jerusalem. Die Samariter errichteten ihren eigenen Tempel auf dem Berg Gazirim. Und dort haben sie dann Gott angebetet. Und das war der große Streitpunkt zwischen Samaritern und Juden. Wo betet man Gott an? Aus Sicht der Juden war der einzige Ort, wo man Gott anbeten konnte, Jerusalem. Die Samariter sahen es natürlich anders. Und das war die große Streitfrage. Deswegen haben die Juden die Samariter wirklich verachtet. Und selbst wenn sie den Weg durch Samarien nehmen mussten, haben die meisten Juden oder eigentlich alle Juden versucht, so wenig wie möglich Kontakt mit den Samaritern zu haben. Und Jesus geht mit seinen Jüngern diychen Weg. Er kommt bis nach Sychar, das liegt in Samarien. Und von Jerusalem bis nach Sychar sind es 73 Kilometer. Google Maps hat mir dafür 15 Stunden zu Fuß ausgegeben. Und ich denke, wir können alle nachts vollziehen, dass Jesus und seine Jünger nach dieser Strecke auch mal eine Pause machen mussten. Wahrscheinlich haben sie vorher schon eine Pause gemacht. Aber auf jeden Fall, sie machen dort eine Pause. Die Jünger machen sich auf den Weg, um ein bisschen Essen zu organisieren. Und Jesus setzt sich an einen Brunnen, um sich dort zu erholen. Der sogenannte Jakobsbrunnen, weil eben der Überlieferung nach Jakob diesen Brunnen gegraben hatte. Und die Zeitangabe, die wir da haben, ist die sechste Stunde. Bei der Übersetzung von meinem Vater war es die Mittagszeit, aber im Urtext steht die sechste Stunde und die gängige Auslegung ist, dass es eben die Mittagszeit war. Und dann kommt eine Frau in den Brunnen. Jesus hat eine lange Reise hinter sich, ist durstig und die Frau hat ein Gefäß dabei, um ihm Wasser, um Wasser schöpfen zu können. Also fragt er sie, ob sie ihm etwas Wasser geben könnte. Und es verblüfft die Frau völlig. Sie erkennt, wie er redet und sie erkennt daran, dass er ein Jude ist. Und die Juden zur damaligen Zeit wären lieber verdurstet, als mit der Samaritanerin zu sprechen. Jesus ist es egal. Und das macht sie neugierig. Und es ist auch sehr interessant, wie es das Gespräch beginnt. Ja. Gib mir zu trinken. Eigentlich hat er etwas zu geben. Er hat etwas zu verkündigen. Aber so beginnt das Gespräch mit der Frau nicht. Er bittet sie um etwas. Etwas, wo sie ihm helfen kann. Wo er der Bittende ist und sie die Gebende. Er startet nicht mit einer theologischen Diskussion ins Gespräch, sondern mit einer ganz alltäglichen Frage. Direkt aus der Lebenswelt der Frau. Er holt sie da ab, wo sie steht. Wortwörtlich. Die Tiefe, die kommt dann später. Aber zuerst wird da eine Beziehung aufgebaut. Das beides gehört bei Jesus zusammen. Und das können wir auch für uns mitnehmen. Die Leute da abholen, wo sie stehen. Ganz einfach. Überhaupt nicht abgehoben. Aber wenn wir nur das machen, dann enden wir beim Smalltalk. Dann wird die Tiefe fehlen. Das Gespräch über die Fragen. Da werden eben die Fragen nicht angesprochen, die Leute tief in ihrem Inneren bewegen. Und ich bin mir fast sicher zu sagen, dass wir alle irgendwelche Beziehungen haben, wo wir genau auf dieser oberflächlichen Ebene stehen bleiben. Dann reden wir vielleicht über Wetter, Politik, Fußball, Mode, Arbeit, Steuerrecht, was auch immer. Aber es bleibt auf dieser oberflächlichen Ebene. Es geht nicht tiefer. Und Jesus tut das, was wir oft nicht schaffen. Er geht den nächsten Schritt. Und das tut er nicht, indem er was sagt. Also doch, in dem Fall tut er das, weil er es sagt. Aber eigentlich, das, was wirklich interessant ist, was er tut, was auch die Frau auf ihn aufmerksam macht. Er ist anders und er tut andere Dinge, als man es gesellschaftliche zu dieser Zeit erwartet hätte. Und es interessiert ihn nicht, was man halt so macht, was alle halt so machen. Er macht, was Gott am Herzen liegt. Das ist der Unterschied. Und das ist etwas, das andere Leute bemerken werden. Und so beginnen Gespräche, die dann in die Tiefe gehen. Ich habe in meiner Bibelschule einen Dozenten für Kirchengeschichte und einen Satz, den er immer wieder benutzt und der mir echt im Gedächtnis geblieben ist: Christliche Gemeinde war in ihrer Geschichte immer Kontrastgesellschaft. Gemeinde ist anders, als wie es in der Welt zugeht. Und Christen sind anders, als es andere Menschen sind. Zumindest sollten sie das sein. Und es gilt nicht nur für den Sonntagvormittag, wenn man in den Gemeinderäumlichkeiten sitzt, sondern immer. Dass jemand Christ ist, sollte man eben nicht dadurch erfahren, dass er es einfach anderen Leuten erzählt, sondern eben auch, weil es Situationen gibt, wo er anders redet, anders handelt und anders lebt, als es die Menschen um ihn herum tun. Nicht einfach um des Andersseins willen, es geht nicht darum, einfach irgendwie anders zu sein, dass man anders ist, aber es geht darum, anders zu sein, wenn das, was man normalerweise tun würde, nicht das ist, was Gottes Wille ist. Und solche Situationen wird es geben. Und ob das jetzt heißt, dass man das dritte Bier vielleicht einfach zulässt, die konkreten Angaben in der Steuererklärung macht, in der 30er-Zone auch wirklich 30 fährt oder halt nicht ständig über die doofe Kollegin meckert. Solche Sachen haben wir alle in unserem Leben. Und es macht auch wirklich nicht immer Spaß. Es bringt vielleicht Nachteile und es finden andere oder viele andere auch komisch. Es werden es komisch finden. Aber dadurch merken die anderen eben auch, da ist etwas anders. Werden neugierig und es entstehen Gespräche, die tiefer gehen können als nur bis an die Oberfläche. So, Jesus hat ihre Aufmerksamkeit. Er geht einen Schritt weiter. Die Oberflächlichkeit ist gebrochen. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser. Wir kennen diese Aussage, wir haben dieses Wort lebendiges Wasser, das haben wir bestimmt schon mal gehört. Aber was ist eigentlich lebendiges Wasser? Was bedeutet denn das? Und das ist ganz gut zu wissen, weil sonst versteht man, was im Text danach folgt, versteht man nicht ganz. Und dafür eine kurze Einführung in Brunnen, zur Zeit von Jesu im Nahen Osten in Israel. Es gab drei Arten von Brunnen. Und die häufigsten Brunnen waren keine Brunnen wie mit fließendem Wasser oder wie man das vielleicht in unseren Gegenden öfters kennt. Es waren Zisternen. Das waren einfach Auffangbehälter für Regenwasser. Da hat sich Regenwasser gesammelt und das konnte man eben einsammeln. Die sind teilweise auch schlecht geworden oder das Wasser ist schlecht geworden, faul geworden, wie auch immer. Dann gab es Zisternen, dann gab es Brunnen, die zum Grundwasser gegangen sind, wo das Wasser aus dem Brunnen das Grundwasser war. Und die höchste und die beste Art von Brunnen, die es überhaupt gab, war der Brunnen, der von der Quelle gespeist wurde. Der Jakobsbrunnen, den gibt's heute noch, deswegen weiß man das auch, ist so ein Brunnen, der von der Quelle gespeist wird. Das war eben damals besonders selten und besonders wertvoll. Und das Wasser, Quellwasser, wird eben auch als lebendiges Wasser bezeichnet. Also auch in der Umgangssprache damals. Dieses lebendige Wasser war übrigens auch das einzige Wasser, das für den Gebrauch in priesterlichen Ritualen gestattet war. Also es gab Zeremonien, die die Priester durchgeführt haben, die durften nur über Quellwasser durchgeführt werden. Also als ihr sagt, ja, ich will dir lebendiges Wasser geben, ist die Frau ein bisschen verwirrt, weil sie denkt, er gibt dir Quellwasser, er gibt dir echtes Wasser. Was Jesus aber meint, ist, wie in Johannes 7, 37, damit meint er, das neue Leben, das der Geist Gottes schenkt, das ist dieses lebendige Wasser, das er der Frau geben will. Er meint wirklich lebendig, also lebend. Und das Wasser, das die Frau haben will, stillt nur ein irdisches Bedürfnis. Was Jesus aber gibt, stillt ein viel tieferes, ein ewiges Bedürfnis, das wir Menschen, das alle Menschen tief in sich tragen. Und was in... Was Jesus in Vers 14 meint, das Wasser, in der Elbefelder Bibel steht, das Wasser, das bis ins ewige Leben quillt, damit ist eben gemeint, dieses Wasser, das Jesus gibt, das stillt ein Bedürfnis. Aber nicht ein vorübergehendes Bedürfnis, ein irdisches Bedürfnis, sondern ein Bedürfnis, das bis in alle Ewigkeit geht. Und dieses neue Leben, das durch das lebendige Wasser, das er gibt, das beginnt in diesem Leben, aber das geht weiter, das geht weit darüber hinaus, weit über alle irdischen Bedürfnisse. In Vers 10 haben wir auch das, was eigentlich eine Bekehrung ist, was wir meinen, wenn wir sagen Bekehrung. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Gebeten, gegeben. Der erste Schritt ist, Jesus zu erkennen. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer er ist, der zu dir spricht. Man muss zuerst Jesus erkennen. Man muss Jesus kennen. Der zweite Schritt ist, man muss wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der zweite Schritt ist, ich bitte Jesus um das ewige Leben. Das ist eine Bekehrung. Was Jesus in dieser Aussage drin hat, ist eine Beschreibung, wie eine Bekehrung abläuft. Die Frau hat es immer noch nicht ganz verstanden. Sie denkt immer noch an Wasser. Vers 15. Mir fällt gerade auf, dass ich einige Verse auf meinen Folien nicht habe. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um es zu schöpfen. Also Jesus hatte die tief theologische Aussage und die Frau hört zu und sagt, okay. Und dann ist Jesus völlig in die Frau und sagt, ja, okay, aber wo kriege ich denn jetzt? Da muss ich ja kein Wasser mehr aus dem Brunnen holen. Das wäre schon gut, wenn ich das hätte. Und ja, also sie hat es immer noch nicht ganz verstanden. Es gibt tatsächlich die unterschiedlichsten Auslegungen, wie diese Frau das jetzt gemeint hat, wo die einen sagen, ja, das war vielleicht ironisch oder wie hat sie das jetzt gemeint, aber ich würde einfach sagen, die war wirklich, wirklich verwirrt. Eben dieses Missverständnis Quellwasser, lebendiges Wasser, was passiert hier gerade? Wovon erzählt dieser Mann? Und dann tut Jesus was Neues. Er spricht in das Leben der Frau hinein. Die Frau antwortete und sprach zu ihm. Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr. Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierhin hast du wahr geredet. Das können wir in dieser Form nicht tun, in das Leben von Menschen hineinsprechen. Jesus kann das. Wir können das höchstens durch eine Eingebung Gottes. Aber was interessant für uns dabei ist, Jesus hat hier keine Angst vor den wunden Punkten. Diese Frau war, man geht davon, also die Auslegung ist, dass sie fünfmal verheiratet war, weil gesagt wird, ja, du hattest fünf Männer und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Diese Männer hat sie dann verloren, entweder durch Scheidung oder auch durch Tod des Mannes. Dann hat sie erneut geheiratet und erneut geheiratet und erneut geheiratet. Und der Mann, den sie jetzt hat, mit dem ist sie nicht mal verheiratet. Das war ein großes Problem in der damaligen Gesellschaft. Und dessen war sie sich auch bewusst. Wir wissen, oder man weiß aus Ausgrabung, es gab ja noch andere Brunnen in der Gegend von diesem Dorf. Es war nicht der nächste Brunnen an diesem Dorf, wo die Frau hingegangen ist. Es war die Mittagszeit, nicht die klassische Zeit, wo Leute Wasser schöpfen. Sie ist bewusst an einen Ort zu einer Zeit gegangen, wo sie möglichst wenig Kontakt hatte mit den Leuten aus ihrem Dorf, die auch wussten, was sie getan hat. Jesus spricht aber trotzdem diesen Punkt an. Er schreckt nicht davor zurück. Es ist nicht der Punkt, wir passen jetzt genau auf, was wir sagen, dass wir die auf keinen Fall abschrecken oder so. Er ist da authentisch und spricht auch das an, was unangenehm sein könnte. Was er aber nicht tut, und ist mindestens genauso interessant, was dann nicht in dieser Aussage drin ist, da ist keine Aufforderung drin, da ist kein Urteil drin. Da ist kein, du gehst jetzt mal zurück und bringst das alles in Ordnung und dann kommst du wieder hierher und dann reden wir weiter. Das ist da nicht drin. Und er weiß, dass es falsch ist. Und die Frau, mit der er redet, weiß auch, dass es falsch ist. Aber der wichtige Punkt, die Bekehrung dieser Frau war noch nicht geschehen. Sie hat Jesus noch nicht als den Messias anerkannt gehabt. Und das ist was, was auch wir sehen müssen und was uns wichtig werden muss. Wir können nicht von Nichtchristen erwarten, dass sie leben wie Christen und sich dann erst bekehren. Das ist vertauscht, wie es eigentlich sein sollte. Wir können nicht von Nichtchristen erwarten, ja, du musst so und so leben und dann darfst du herkommen und dann darfst du mit uns reden oder darfst du ein ernsthaftes Interesse haben oder wie auch immer. Erst kommt die Beziehung und dann kommt das Benehmen. Erst kommt der Start der Beziehung durch die Bekehrung zu Jesus und dann verändert sich das Verhalten. Ich kenne einen Leiter von einem Jugendkreis, der hat das mal zusammengefasst mit den Worten Belong, Believe, Behave. Auf Deutsch, dazugehören, glauben und dann benehmen. Zuerst sind die Leute bei uns in unserer Gruppe, dann glauben sie dran, dann bekehren sie sich dran. Und dann kommt erst das Benehmen. Dann erwarten wir, dass sich ihr Verhalten ändert. Das Verhalten muss sich ändern. Aber dieser Punkt, der folgt erst nach der Bekehrung. Davor, um zu Jesus zu kommen, gibt's keine Anforderungen. Außer die in Vers 10 genannten. Ihn erkennen und ihn bitten. Und jetzt spricht die Frau, was an, was sie wahrscheinlich auch schon länger beschäftigt hat, den Grundkonflikt schlechthin zwischen Samaritern und Juden. Die Frau erkennt jetzt, okay, Jesus weiß Dinge, die er nicht wissen kann und sagt, okay, du bist ein Prophet. Sie spricht auch mit Herr an, also nochmal eine Stufe höher, als nur einfach den Mann, den sie getroffen hat. Da ist Respekt da. Und dann kommt jetzt diese theologische Frage. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Der Grundkonflikt schlechthin. Jesus spricht zu ihr. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Frage der Anbetung. Das Interessante dabei ist, wo die beiden stehen. Die beiden stehen nämlich genau so, dass sie diesen Berg, diesen Gerizim, das ist der, der mit dem Fall, der andere Berg ist der Ebal. Auf jeden Fall stehen die genau so, dass sie diesen Berg sehen. Die stehen wirklich an diesem Brunnen und haben die perfekte Aussicht auf diesen Berg. So wie wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gehen würde und da den Tome-Getreideturm sehen würde. Die stehen direkt vor diesem Berg und die Frau sagt, ja, ihr wollt in Jerusalem und wir wollen hier anbeten. Und dann kommt diese Aussage von Jesus. Es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Anbetung, die an Äußerlichkeit und an Orte gebunden ist, die wird aufhören. Es braucht nicht mehr den Tempel, es braucht nicht mehr die Priester. Die große Streitfrage, die Juden und Samariter voneinander trennt, die so viel Uneinigkeit gestiftet hat, die wird aufhören. Die wird vorbei sein, die wird keine Rolle mehr spielen. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Noch sowas, was man oft gehört hat. In Geist und Wahrheit anbeten. Mir ist die ganze Zeit während der Vorbereitung, es gibt ein Lied, da gibt es auch die Zeile, wir beten an in Wahrheit und im Geist, ist mir auch in den Kopf gekommen. Das hat man schon oft gehört, aber ich wusste nicht, was heißt es denn eigentlich, in Wahrheit und im Geist anbeten. Was Jesus hier sagt ist, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da. Mit Jesus bricht dieser neue Zeitabschnitt an, von dem er redet. Und was kommen wird, das macht er der Frau mit einer Aussage bewusst, die sie schon kennt. Gott ist Geist. Das war was, das konnte die Frau verstehen. Und wenn wir hier Geist in diesem Abschnitt lesen, aus unserer heutigen Denkweise denken wir hier immer Heiliger Geist. Das ist aber nicht unbedingt das, was hier gemeint ist. Hier geht's also dieses griechische Pneuma ist eben, das kann der Heilige Geist sein, das kann aber auch Wind oder Atem sein. Es kann aber auch einfach ein Geist sein oder der Geist des Menschen zum Beispiel oder auch dieser Zustand der Geisthaftigkeit. Das Geist hier ist eine Eigenschaft Gottes. Gott ist Geist, Gott ist geisthaft, geistförmig. Gott ist nicht an Stoffe gebunden. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist nicht dran gebunden. Und wenn Gott außerhalb von Raum und Zeit ist, von Orten, wie sollte man dann an Orten müssen, um ihn anzubeten? Und so wenig wie Gott an irgendwas gebunden ist, ist eben auch seine Anbetung nicht an irgendetwas gebunden. Für die Frau ist es ein revolutionärer Gedanke. Jesus reißt die Grenzen von dem an, was sie kennt. Und wir dürfen uns wirklich freuen an diesem Privileg, das wir haben, in diesem Zeitalter zu leben. Und wir dürfen uns auch wertschätzen, dass wir Gott überall anbeten können. Wir können überall zu Gott kommen. Diese Anbetung, von der die Rede ist, ist keine äußerliche mehr. Das ist eine innerliche Anbetung. Es geht nicht mehr darum, was äußerlich getan wird oder wie wir uns benehmen oder so. Es geht darum, wie die innerliche Haltung ist. Wahrhaftig, authentisch und ehrlich und ja, innerlich. Trotzdem fallen wir manchmal diese alten Muster zurück, dieser Äußerlichkeiten. Dann gibt es irgendwie drum, okay, das war jetzt richtig gut, die Predigt, da haben Leute geweint oder da standen so viele auf, das ist toll oder der hat nicht so glücklich gewirkt, der hat wahrscheinlich keine gute Lobpreiszeit. Dass es um die äußere Haltung geht. Aber das ist nicht wichtig, es ist egal, wie die Leute aussehen von außen. Es ist egal, wie der äußere Eindruck ist, es geht nur um den inneren Eindruck. Das ist das, was Gott Ehre macht und was ihm wichtig ist. Und es geht nicht darum, wie es von außen wirkt. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr. Ich bin es, der mit dir redet. Jetzt stellt sich Jesus wirklich vor. Es hat mit einem Smalltalk begonnen, es ist weiter in die Tiefe gegangen. Schwierige Dinge wurden angesprochen, theologische Hindernisse wurden ausgeräumt. Und jetzt offenbart sich Jesus der Frau. Und wir sehen hier nicht direkt, was in ihr vorgeht, aber wir sehen, sie glaubt. Das sehen wir in ihrer Reaktion. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. So, das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Die Frau läuft in der Mittagshitze zu diesem Brunnen, um Wasser zu holen. Und dann ist so trifft sie Jesus und sie ist so begeistert, dass sie zurückrennt und sie lässt ihren Eimer liegen. Das ist so, wie wenn man an der Tankstelle ist und irgendwas so Tolles sieht, dass man sein Auto da vergisst. Sie ist völlig aus dem Häuschen. Sie vergisst es komplett. Sie ist so begeistert davon. Sie will es so verkünden, dass sie alles stehen und liegen lässt und zurückrennt. Zurückrennt den Leuten in ihre Stadt. Die müssen das erfahren. Und dieses, was sie hier zu den Leuten sagt, ist, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Aus unserer Sicht, heute, wenn wir es lesen, klingt es sehr unsicher. Und wir denken, hat die wirklich geglaubt? Oder wieso ist da ein Fragezeichen hinter? Warum ist da keine Aussage und so? Und die Auslegung, wo ich gelesen habe, ist, dass es für uns so wirkt, aber das, was sich mit der Art, wie sie es formuliert, zeigt, ist eine Schüchternheit. Sie ist eine Frau, die Leute wussten alle, was sie gemacht hatte. Und sie geht zu diesen wahrscheinlich zu den Leuten im Dorf hin, wahrscheinlich viele Männer. Und sie traut sich nicht, das sozusagen, das ist das Christus, geht da alle hin und so. Sondern sie sagt, ah, könnte es sein, dass das vielleicht der Messias ist? Das ist das, was sie sich traut. Sie ist schüchtern. Aber es ist ihr unangenehm. Aber es ist so wichtig, dass sie trotzdem hingeht zu diesen Leuten. Die Frau glaubt Jesus. Das sehen wir in ihrer Reaktion. Wie begeistert sind wir von Jesus? Wie sehr brennen wir für Jesus, um diesen Begriff mal zu gebrauchen? Wir müssen uns immer wieder neu bewusst machen, was für ein Geschenk wir in Gott haben. Und das dafür, genau dafür haben wir Predigt, dafür haben wir das Bibellesen. Dafür haben wir so viele Möglichkeiten, um immer wieder neu zu erkennen, wie genial ist es eigentlich, was wir haben, was wir erleben dürfen und in welcher Zeit wir leben dürfen. Jesus ist uns gestorben und wir dürfen es einfach annehmen. Wir haben die Quelle dieses lebendigen Wassers. Und jetzt kommt ein Einschub in diesem Text. Die Jünger kommen zurück, sie haben Proviant mitgebracht, alles ist gut, sie sind in bester Stimmung, kommen völlig begeistert hin und sagen, Jesus, hier ist Essen. Und Jesus sagt, nee, danke, aber ich hab schon, das passt gerade, brauche ich nicht. Und die Jünger sagen, hä, wie, hat jetzt schon jemand anderes Essen gebracht oder so hier? Wo ist denn hier jemand, der dir Essen bringen könnte? So ungefähr. Was Jesus hier aber meint ist, wenn er sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe, ist, dass es Dinge gibt, die stehen über diesen irdischen Bedürfnissen. Wie bei der Frau. Der Durst nach Wasser steht über dem Bedürfnis, er steht unter dem Bedürfnis nach diesem lebendigen, geisterfüllten neuen Leben aus Jesus. Und genauso steht auch dieses Bedürfnis nach Essen, nach leiblicher Speise, steht unter dem, was Jesus gerade erlebt hat. Er hat einen Menschen zum Vater geführt, zu einer Beziehung mit ihm und auch mit Gott. Und das ist für ihn das Größte überhaupt, die größte Freude überhaupt. Dafür wurde er gesandt, um dieses Werk zu vollbringen. Ja, und dann spricht er davon, dass die Ernte reif ist. Er sagt, ja, die Felder sind reif und dann, ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Wer hat hier gearbeitet? Wer hat hier gesät? Er spricht dann davon, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät und der andere erntet. Gesät wurde in der 2000-jährigen Geschichte des Volkes Israels davor. Gesät haben die Propheten, hat Jesus selbst. Damit wurde die Grundlage gelegt für das, was jetzt passiert. Was mit dem Tod von Jesus vollendet sein wird. Neues Leben ist möglich. Und die Jünger haben jetzt diese Aufgabe, was ewig vorher gesät wurde. Sie dürfen es jetzt ernten. Sie wissen das noch nicht. Sie wissen nicht, dass sie die Apostel werden, die ihr Leben dafür geben werden, dass Leute diesen Jesus kennenlernen. Aber Jesus weiß es. Und in dem Moment, wo er das sagt, muss man sich so vorstellen, erzählt die Frau allen, ja, kommt alle daher und so. Und dann sagen die Samariter, das wollen wir selber sehen. Und die kommen zurück. Und man kann sich, eine Auslegung habe ich gefunden, das finde ich echt eine coole Vorstellung, dass er das wirklich in dem Moment sagt, wo er sagt, ja, seht, die Ernte ist reif, dass es genau dieser Moment ist, wo die Einwohner dieses Dorfes, dieses samarischen Dorfes kommen, wo er sagt, ja, die Ernte ist reif. Und ihr werdet sie einbringen. Ihr werdet dafür sterben, aber ihr werdet euren Teil beitragen zu dieser Ernte. Jetzt liegt die Aufgabe nicht mehr an den direkten Jüngern, mit denen Jesus damals gesprochen hat. Jetzt liegt es an ihren Nachfolgern. Und das sind wir. Es liegt an uns, diese Ernte einzubringen, wofür so viele gearbeitet haben, wofür Leute gestorben sind, wofür Leute gelitten haben, ihr Leben aufgeopfert haben. Ja, wieder hier die Frage. Ist uns das bewusst? Haben wir diesen Eifer, in diese Ernte zu gehen? Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritanern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen. Denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Das ist die Frucht dieses Gesprächs, das Jesus mit der Frau geführt hat. Er hat ein Gespräch geführt, diese Beziehung, die er mit der Frau gepflegt hat. Und die Frau geht zurück. Sie hat Jesus als ihren Messias, den Messias angenommen. Sie bezeugt Jesus. Aber dann ist der Übergang ganz entscheidend. Sie führt die Leute wieder zu Jesus. Und das ist die letzte Lektion in diesem Text. Wir können Dinge tun, aber am Ende geht's immer darum, den Leuten Jesus zu verkündigen und sie zu ihm zu führen und dass er wirkt, dass Gottes Wort wirkt. Und da immer geht's drum. Man könnte diesen Text vielleicht auch so als eine Anleitung sehen, also ja, wie rede ich mit Leuten und wie bekehre ich Leute und so. Aber darum geht's hier nicht. Klar, man kann das schon als Beispiel nehmen. Aber es gibt nicht die eine Anleitung, das ist ein Rezept, wofür alle Menschen passt. Wir können das nicht machen, dass sich Leute bekehren. Das kann kein noch so toller charismatischer Prediger oder Evangelist. Es kann auch kein Lobpreis, ganz egal wie professionell und gut gemacht er ist. Es kann keine Rhetorik, kann keine Bühnenshow, kann keine gute Gemeinschaft. Es kann am Ende des Tages kann es nur Jesus selbst, kann es nur sein Wort. Jesus muss den Menschen begegnen. Aber wenn er uns dazu gebrauchen kann, dass wir Leute zu ihm führen, näher zu ihm bringen können, dann gibt es nichts Schöneres, was wir tun könnten. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Hudson Taylor. Einige wollten so gerne Nachfolger der Apostel sein. Ich würde lieber ein Nachahmer der samaritischen Frau sein, die während die Jünger etwas zu essen kauften, in ihrem Eifer für die Seelen ihrer Mitmenschen ihren Wasserkrug vergaß. Ja, mit diesem Zitat möchte ich enden. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich will noch zum Abschluss beten. Jesus, danke, dass du dich für uns gegeben hast. Danke, dass du die Quelle lebendigen Wassers bist und dass die, ja, danke für diese Quelle, die uns sprudeln und fließen darf. Und ich bitte dich, dass es einfach überfließt, dass dieses neue Leben, das wir empfangen haben dürfen, dass wir so eine Sehnsucht danach haben, das weiterzutragen, anderen Leuten davon zu erzählen, andere Leute näher zu dir zu bringen und dass du einfach wirkst und dass wir dich um Leben bitten, wo du wirkst und wo du unser Leben gebrauchst, dass wir Arbeiter sein können in deiner Ernte, die du vorbereitet hast. Ich danke dir für alles, was du uns geschenkt hast. Ich danke dir für die Woche, die du uns geschenkt hast. Ich bitte dich in der neuen Woche für Möglichkeiten, dich zu bezeugen. Und ich danke dir jetzt für den Sonntag, den wir haben durften. Amen.